Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Generation Sandwich zwischen Kinderbetreuung und Altenpflege. Ein Feature von Katharina Schröder.
Bist du wach?
Guten Morgen.
Ach, guten Morgen.
Wie geht's dir?
Ach ja, geht so. Mein Gespräch ist jetzt genommen und
Tabletten
habe ich schon genommen.
Ja. Möchtest du einen Kaffee?
Machst du mir einen Kaffee, ja.
Gut.
Und ein bisschen was zu trinken.
Okay. Und du ziehst dich in der Zeit an, ja?
Ja, mach ich.
Gut. Ich lasse die Tür aber offen, dass du rufen kannst, falls was ist, ja?
Ja, na klar.
Gut.
Bis okay, später. Mein Kind, bis später.
Es ist Freitagmorgen, kurz nach 7 Uhr, als Susanne ihre Mutter Marietta weckt. Marietta lebt seit 6 Jahren im Haushalt ihrer Tochter und wird von ihr gepflegt. Die 64-Jährige leidet an COPD, einer chronischen Lungenerkrankung im Endstadium.
Und da ist es dann so, dass die Patienten immer häufiger Lungenerkrankungen bzw. Lungenentzündungen haben und das irgendwann dann später im Krankenhaus endet. Meistens sterben die Leute dann im Koma, weil die Ärzte die Patienten ins Koma verlegen müssen, damit sie überhaupt irgendwie überleben. Aber meistens können sie die dann aus dem Koma nicht mehr rausholen, weil der Körper einfach die Lunge zusammenfällt, der ganze Multiorganversagen nennt man das auch. Und dann sterben die Patienten so. Also es ist selten, dass sie anders sterben.
Die Krankheit von Marietta verläuft in Schüben. Zurzeit geht es ihr gut. In den vergangenen Jahren war sie aber schon mehrere Male mit heftigen Lungenentzündungen im Krankenhaus. Einmal lag sie für einige Tage im Koma und sogar die Ärzte waren überrascht, dass sie überlebte. Zuletzt war sie Anfang des Jahres für mehrere Wochen bettlägerig.
Und das heißt also, wie sieht euer Tagesablauf so aus? Wann stehst du morgens auf? Wie geht's los?
Also im Moment sieht sie sich alleine an und wäscht sich auch, aber es gibt natürlich auch Phasen wie im Januar. Da ist dann früh morgens um 6 Uhr, ne? Stehe ich auf, mache mich erstmal fertig, trinke einen Kaffee, damit ich erstmal auf der Höhe bin. Und dann ist es angesagt, waschen. Waschen, anziehen, eincremen, Frühstück machen, Kaffee machen, Tabletten stellen, genau. Da schafft sie es dann auch nicht aufzustehen. Also da sitzt sie dann auf dem Bett, das ist das höchste der Gefühle gewesen, ne?
Für Susanne sind diese Phasen besonders anstrengend, denn sie kümmert sich nicht nur um ihre Mutter, sondern auch um ihre beiden Kinder. Ihr Sohn Danny ist 15, Tochter Luisa ist 4 Jahre alt. Zur Familie gehören außerdem Susannes Mann Lukas und dessen 16-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung, die die meiste Zeit bei ihrer leiblichen Mutter lebt. Geht es ihrer Mutter besonders schlecht, kommt Susanne an ihre Grenzen. So wie Anfang des Jahres.
Also zu dem Zeitpunkt ist mein Mann dann auch noch auf Seminar gefahren für 2 Wochen. Emil, aus. Hey. Für 2 Tage war natürlich der Oberhammer, weil meine Kleine war dann zu dem Zeitpunkt auch krank. Also ich bin zwischen Wohnzimmer, wo ich die Kleine deponiert habe, zu wieder Mama gerannt. Nebenbei musste ich noch arbeiten. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr arbeiten gehen, wenn sie wirklich diesen Zustand permanent hat oder hätte.
Aber auch in guten Phasen kostet die Pflege der Mutter viel Zeit. Susanne wäscht ihre Wäsche, kocht für sie und passt auf, dass die Mutter im Bad nicht ausrutscht, wenn sie sich wäscht. Sie putzt ihr Zimmer, fährt sie zu Ärzten, kümmert sich um sämtliche Anträge an die Pflege- und Krankenkasse und kauft ein, was für den Alltag nötig ist, vom Rollator bis zum Pflegebett. Soziologen zählen Menschen wie Susanne zur Generation Sandwich. Sie sind buchstäblich eingeklemmt zwischen den Verpflichtungen für ihre pflegebedürftigen Eltern und den Bedürfnissen ihrer eigenen, oft noch minderjährigen Kinder. In den kommenden Jahren wird die Zahl dieser Menschen weiter wachsen. Die Hauptgründe dafür sind, dass viele immer später Kinder bekommen, während alte Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts immer länger leben und häufig irgendwann pflegebedürftig werden. Dadurch gibt es eine Phase von 10, 15 Jahren, in der Dinge zeitlich zusammenfallen, die früher getrennt waren. Inzwischen ist es 7.30 Uhr und bei Susannes Familie ist der Alltag in vollem Gange. Die Familie lebt in einem Einfamilienhaus mit Garten im Speckgürtel von Berlin. Sohn Danny ist schon auf dem Weg zur Schule. Vater Lukas zieht oben im Kinderzimmer Tochter Luisa an. Marietta hat sich mit einem Stapel Kreuzworträtsel auf die Terrasse verzogen und ihre Tochter Susanne steht in der Küche.
So, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren.
Haya füllt die Tabletten ihrer Mutter für die nächsten Tage in eine Box. Für jeden Tag gibt es 4 Fächer. Morgens, mittags, abends und nachts.
Was sind das für Medikamente?
Also sie nimmt auf jeden Fall für die Luft, damit die Lunge sich erweitert, das sind Daxas. Sie nimmt Puls gegen zu hohen Puls Tabletten, 2 Stück. Sie nimmt Magentabletten. Sie nimmt harntreibende Tabletten, damit, weil sie im Körper manchmal Wasser ansammelt und das kann natürlich für die Lunge gefährlich werden. Sie nimmt für die Schilddrüse, weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Ja, das war's. Aber es sind insgesamt 5 Tabletten pro Tag.
Das ist schon eine ziemlich große Verantwortung, die du da hast, ja, ne? Wenn du da was falsch...
Genau. Deswegen dauert das ja auch. Also eine Viertelstunde, 20 Minuten muss ich mir dafür schon Zeit nehmen, um wirklich zu gucken, okay, hat sie jetzt alle... Sind die alle korrekt? Ich zähle die dann noch mal nach. Deswegen mache auch nur ich es. Also mein Mann nicht, mein Sohn nicht, keiner, nur ich. Mhm. Weil ich das sonst nicht verantworten kann, wenn da irgendwas schief geht. Das funktioniert ja nicht.
Ja. Komm, ganz schnell.
Mama muss arbeiten.
Wir müssen noch Zähne putzen gehen.
Susanne ist unter Zeitdruck, wie jeden Morgen. Sie betreibt seit 2 Jahren eine kleine Hauswirtschafterfirma mit einer Angestellten. Sie reinigen Büros, kümmern sich aber auch für alte Menschen um den Einkauf oder andere Besorgungen. Gleich muss sie los zu ihrem ersten Kunden.
Ja, wenn Mama nicht arbeitet, kann sie auch kein Spielzeug kaufen, ne? Also ich habe eine Hauswirtschaftsfirma, schon seit 2 Jahren. Habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich mir das einfach auch besser einteilen kann. Mhm. Ne? Also ich bin natürlich auch mein eigener Chef. Man kann sagen, kann auch mal sagen, okay, ich komme mal irgendwie einen Tag später oder komme mal anders. Ist zwar nicht, auch nicht gerade optimal, aber kann man im normalen Job nicht machen. Ja.
Wenn Susanne arbeitet, ist ihr Mann Lukas zu Hause und kümmert sich um die Mutter. Alleine gelassen haben sie Marietta schon seit Jahren nicht mehr. Susannes Mann ist als Konditor in einer Großbäckerei angestellt. In der Regel geht er am Nachmittag aus dem Haus und kommt zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens zurück. Bevor Susanne an diesem Morgen zu ihrem ersten Kunden aufbricht, schaut sie noch kurz bei Tochter Luisa vorbei, die inzwischen im Wohnzimmer auf dem Fußboden sitzt und in einem Notenheft malt. Vater Lukas wird sie gleich in die Kita bringen.
Ja, was hast du denn da
gemacht? Ach so, was hast du denn da gemacht?
Ich hab da gemalt.
Ja, guck mal, mein Schatz. Außerdem kannst du auch mal an den Tisch hin malen.
Lasst uns.
Guck mal, das ist aber ein bisschen zu klein für die Noten, die hier auf der 2. Zeile sind. Also 1, 2, Aurora, geh mal weg.
Den Bedürfnissen ihrer Kinder, der eigenen Mutter und ihrem Job gleichermaßen gerecht zu werden, fällt Susanne oft schwer.
Gab es schon mal so einen Moment, wo du dachtest, ich kann nicht mehr?
Na klar. Also einmal pro Woche mindestens. Also besonders dann abends, wenn man dann, wenn die Kleine nicht schlafen will. Ja, und da merkt man dann schon, oh Gott, dass es dann schon ganz schön an den Nerven geht. Also so in dem Sinne schläft sie ja ganz gut, aber sie ist abends eben manchmal noch aufgekratzt oder eben doch nicht ausgelastet, weil ich vielleicht auch gar nicht die Zeit hatte, sie auszulasten. Also das ist dann schon, wo man dann so ein bisschen merkt, irgendwie da kommt man an seine Grenzen. Da kriege ich auch dann ein schlechtes Gewissen, weil ich für meine Tochter gar nicht so da sein kann, wie sie es eigentlich sollte oder wünsche oder...
Susanne ist, mehr oder weniger freiwillig, Mitarbeiterin in Deutschlands größtem Pflegedienst. Etwa 4,7 Millionen Menschen, meistens Frauen, kümmern sich regelmäßig um einen pflegebedürftigen Angehörigen. Rund 1,8 Millionen sind wie Haier ganz auf sich gestellt und pflegen ohne professionelle Unterstützung. Wer das über viele Jahre hinweg macht, leidet irgendwann selbst darunter. Manche bekommen Rückenschmerzen, wenn sie den Pflegebedürftigen häufig heben müssen. Und viele leiden psychisch, weil sie sich vor lauter Sorge um den pflegebedürftigen Angehörigen kaum noch um sich selbst kümmern.
Das ist auch so ein bisschen, liegt wirklich auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass die Menschen, die bereit sind, sich um jemand anderen zu sorgen, in dem Moment sich selber auch ein Stück weit zurückstellen. Und deswegen für sich selbst zuletzt sorgen, leider.
Sagt Imke Wolf. Sie ist Psychologin und hat 2011 die Online-Beratung Pflegen und Leben gegründet. Mit 4 Kolleginnen unterstützt sie pflegende Angehörige. In Gesprächen per Videochat oder im schriftlichen Austausch per Mail. Die Psychologinnen sind
für alle pflegenden Angehörigen erreichbar, die im Umgang mit ihren Pflegebedürftigen vielleicht Sorgen haben oder Befürchtungen oder auch komische Gedanken und die sich einfach mal schriftlich oder auch per Videochat austauschen möchten, ohne das Haus zu verlassen. Und dann helfen wir dabei, eine neue Sichtweise auf die Probleme zu entwickeln, indem wir den Ratsuchenden dazu einladen, auch mal dahin zu gucken, wo sie vielleicht bisher noch nicht hingeguckt haben. Wir haben oftmals zum Beispiel Menschen, die jahrelang ihren Partner zu Hause gepflegt haben oder auch die eigene Mutter oder den eigenen Vater zu Hause pflegen und dann aber irgendwann an diesen Punkt kommen, dass sie merken, das geht nicht mehr zu Hause. Und wir erlauben den Ratsuchenden einfach mal zu durchdenken, was passiert denn, wenn ich mir den Gedanken erlaube, meine Mutter oder meinen Vater vielleicht doch in einer Senioreneinrichtung betreuen zu lassen. Und alleine dadurch, dass wir erlauben, auch sowas mal zu denken, helfen wir im Entscheidungsprozess, geben aber keine Ratschläge dabei.
Lange Zeit spielten Gesundheit und Wohlbefinden pflegender Angehöriger in der öffentlichen Wahrnehmung und für die deutsche Gesundheitspolitik kaum eine Rolle. Was diese Menschen durchmachten, blieb ihre Privatsache. Das verändert sich nun ganz langsam, denn der Fachkräftemangel in der Pflege ist inzwischen so groß, dass ohne die Arbeit der Angehörigen nichts mehr geht. Auf sie kann die Gesellschaft nicht mehr verzichten, deshalb wird auch ihre Gesundheit immer wichtiger. In Greifswald läuft ein Pilotprojekt, bei dem Angehörige, die mit einer pflegebedürftigen Person zum Hausarzt gehen, automatisch auch zum eigenen Gesundheitszustand befragt werden. Andreas Wester-Fellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, will darüber hinaus auch den Einstieg in die Pflege eines Angehörigen erleichtern.
Pflegebedürftigkeit ist ja etwas, was häufig ganz plötzlich eintritt. So nach dem Motto, ich besuche meine kranke Mutter im Krankenhaus und der Oberarzt sagt mir, gut, dass Sie da sind, nehmen Sie Ihre Mutter mit, Sie können einen Pflegegrad sicherlich beantragen. Da bin ich von jetzt auf gleich in diese Situation hineingeworfen. Meine Idee daraus ist gewachsen, gerade den Menschen, die plötzlich von Pflegebedürftigkeit als Angehörige betroffen sind, eine Art Co-Pilot an die Seite zu stellen, der genau für diesen Fall dann da ist. Ich bin da, um euch durch diesen Dschungel zu begleiten. Wie komme ich jetzt an mein Geld? Wo bekomme ich Unterstützung? Wer hilft mir übrigens morgen? Wie bekomme ich an die Medikamente? Und so weiter und so fort.
Eine sinnvolle Idee. Aber ob und wann sie Realität werden könnte, ist bislang noch völlig unklar. Damit Eltern wie Kinder besser auf eine plötzliche Pflegebedürftigkeit vorbereitet sind, rät Wester-Fellhaus Familien, möglichst früh darüber zu sprechen.
Was wollen denn meine Eltern, meine Angehörigen, wenn der Fall der Pflegebedürftigkeit denn dann eintritt? Das kann ja auch sehr individuell unterschiedlich sein. Menschen, die sagen, ich ziehe mich zurück, ich möchte das für mich selbstbestimmt entscheiden. Und andere, die selbstverständlich auf die Unterstützung der Familie setzen. Also ich will damit nur sagen, die Möglichkeit einer Pflegebedürftigkeit muss in der Familie diskutiert werden. Und ich sollte als möglicher Betroffener dann auch artikulieren, was würde ich mir in einem solchen Falle denn dann wünschen, wie können Lösungen aussehen, solange wie ich dann auch noch auf diese Lösung einwirken kann.
Na, Bobby?
Hallo.
Hallo, Jenny.
Schon wieder der halbe Tag vorbei.
Hallo, Jenny. Ah. Sag mal, hat es geregnet oder wo bist du das?
Nein, hat nicht geregnet.
Aber morgen muss ich noch Medikamente abholen, alles haben sie nicht gemacht.
Inzwischen ist es kurz nach 15 Uhr und Susannes Ehemann Lukas kommt mit Tochter Luisa nach Hause. Auch Susanne ist von ihren Kunden zurück.
Was ist der Plan für heute Nachmittag? Was ist alles auf dem Zettel?
Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus. Da ist nicht mehr viel drin. Dann gehe ich jetzt die Wäsche machen. Ich habe oben schon sortiert, aber es ist noch nicht weggeräumt. Und das, manchmal dann steht es auch einen Tag. Und ich denke, oh, das ist schon wieder nicht weggeräumt. Ist so, oh.
Meine Tiefe ist schon wieder voll.
Ja, siehst du, so ist es nämlich. Dann gehe ich nochmal durchs Haus und gucke, ob ich ein bisschen was aufzuräumen habe. Also im Wohnzimmer schon gesehen, die Decke von der Kleinen liegt noch unten und die anderen müssen zusammengelegt werden. Dann wird das Auto reingefahren, mein Mann mäht Rasen, du machst hier Pool und ich mache mit der Kleinen dann das Auto sauber, weil es sieht nämlich auch aus wie Sau.
Zeit, um mit ihrer Tochter zu spielen, bleibt an diesem Nachmittag nicht. Der 15-jährige Sohn Danny hat sich wie so oft dem Trubel entzogen und ist mit einem Freund in die Stadt gefahren. In den vergangenen Jahren wurde der Pflegebedarf von Marietta immer weiter hochgestuft. Insgesamt gibt es 5 Pflegegrade. Marietta hat Pflegegrad 4, der als schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit definiert ist. Ihre Mutter in ein Pflegeheim zu geben, ist für Susanne trotzdem unvorstellbar.
Also das ist selbstverständlich, dass ich meine Mutter aufnehme und pflege. Ich verlange es natürlich von meinen Kindern später nicht, aber die sehen natürlich, dass ich das mache. Und ich erhoffe mir, dass wir da sich so ein bisschen ein Beispiel dran nehmen. Aber sie hat mich 18 Jahre lang großgezogen. Also Es ist selbstverständlich, dass ich das auch mache, auch wenn es Windeln sind.
Dass ein Heim nicht in Frage kommt, liegt auch daran, dass Susanne damit so ihre eigenen Erfahrungen gemacht hat.
Also ich bin selber gelernte Altenpflegerin, habe auch in Heimen gearbeitet und habe da echt viel mitgekriegt. Ob jetzt so eine ambulante Pflege oder Heim. Ja, ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also dadurch, dass ich weiß, wie es abgeht, das kommt für mich nicht in Frage.
Kannst du das für jemanden, der es nicht kennt, erklären, warum das da so schlimm?
Also erstmal die Zeit, ja. Aber das liegt auch nicht nur daran, dass die keine Zeit haben, weil kein Personal da ist, sondern weil die Pflegeheime sparen wollen. Umso mehr Personal sie einstellen, umso mehr Kosten haben wir natürlich. Das ist ja logisch, ne? Also werden die Zeitpläne straff gehalten.
Marietta ist froh, dass ihre Tochter sich so selbstverständlich um sie kümmert.
Und hier fühle ich mich wohl und hier morgen und ob hier rum. Man sorgt für mich, ich kann mich nicht beklagen. Ja, wie ist, ob das im Altersheim oder in so einem, ob das da alles so wäre. Also ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so eine Familie habe.
728 Euro bekommt Susanne jeden Monat von der Pflegekasse dafür, dass sie ihre Mutter zu Hause pflegt.
Gäbe es da irgendwas, wo du sagen würdest, wenn man das und das verbessern würde, das wäre echt irgendwie eine Hilfe? Also mehr Geld oder?
Also es fängt schon mal mehr Geld an. Würde es mehr Geld geben, könnte ich es auch sagen. Ich schraube meine Selbstständigkeit so weit runter, dass ich vielleicht nur noch meine Mitarbeiter arbeiten lasse. Und ich nicht mehr arbeite oder vielleicht wirklich nur noch 2 Kunden pro Woche oder irgendwie sowas habe. Ich glaube, damit wäre mir am meisten geholfen, aber da das nicht der Fall ist.
Müsste sie weniger arbeiten, hätte sie nicht nur mehr Zeit für ihre Mutter, sondern auch für ihre Kinder. Besonders für die 4-jährige Luisa. Um all ihren Verpflichtungen einigermaßen gerecht zu werden, arbeitet Susanne nur so viel wie unbedingt nötig, häufig nur am Vormittag. Was das später mal für ihre Rente bedeutet, ist für sie schon jetzt ein Thema.
Ich versuche mir immer Geld zur Seite zu legen für später. Beziehungsweise auch irgendwie das zu überlegen mit meinem Mann, wie machen wir das dann später. Aber es ist natürlich schwierig. Funktioniert nicht immer.
Die jahrelange Pflege von Angehörigen gilt neben der Kindererziehung als einer der größten Risikofaktoren für Altersarmut. Besonders für Frauen, denn Männer pflegen und erziehen noch immer deutlich seltener.
Meine Mutter kriegt jetzt auch nicht so viel Rente, also im Endeffekt zahlen wir auch viel drauf. Ne? Aber ich denke immer, ich habe auch nur eine Mama, wisst ihr? So, also das ist, wer weiß, wie lange sie noch lebt. Und
ja, ja, du, ich habe 7 Leben. Weißt du, denk dran.
Ja, aber du bist ja auch noch jung, oder? Wie alt bist
genau,
du?
Genau, ich werde 34.
Okay, dann... Du hast ja noch ein bisschen bis zur Rente.
Richtig, also ich kann noch einiges aufholen. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts mehr geht. Wie gesagt, also ich gehe ja davon aus, dass ich auch irgendwann mal die Stunden wieder hochschraube, wenn, ja, wie sagt man so schön, wenn man mal es geschafft hat. Klar trauert man um den Menschen, aber ich sehe auch, wie sie sich jeden Tag so ein bisschen quält. Also ein bisschen ist gut, wie sie sich quält, wo ich dann sage, aber vielleicht hast du es bald geschafft.
Das ist schon auch Thema bei euch, ne?
Ja. Es muss Thema sein, also... Wir versuchen uns schon seit Jahren darauf vorzubereiten, aber ich glaube, vorbereiten kann man sich gar nicht. Das fahren wir nicht hin.
Und wenn ich selbst mit dem Thema anfange, sagst du, so schnell wird nicht gestorben. Und
naja, auch, weil ich dir ja auch irgendwie wieder positiv...
Naja, das ist aber eine Tatsache, dass ich irgendwann gehen muss.
Ja, klar, natürlich musst du irgendwann gehen.
Ich will auch keine 90 werden, sag dir ganz ehrlich.
Krankheit und Pflegebedürftigkeit haben die beiden Frauen zusammengeschweißt. Selbstverständlich ist das nicht. Häufig leiden pflegende Angehörige so stark unter der Verantwortung und der Belastung, die sie tragen, dass die Beziehung zu ihrem Angehörigen Schaden nimmt. So war es auch bei Annalena Bock. Sie heißt im wahren Leben anders, ist Mitte 40 und lebt mit ihrem Mann und ihrem 5-jährigen Sohn in Norddeutschland. Bis vor wenigen Wochen hat sie ihre Schwiegermutter gepflegt. Die alte Dame wohnte seit April vergangenen Jahres mit Bocks Familie in einem Haus, wenn auch in einer eigenen Wohnung. Vorher lebte sie mehrere hundert Kilometer entfernt. Schon bei ihrem Einzug war die Schwiegermutter deutlich hilfsbedürftiger, als die Bocks erwartet hätten.
Also was überhaupt nicht mehr ohne Hilfe ging, war Treppensteigen. Was auch nicht mehr geht, war so Essenszubereitung, also Kochen. Selbst Brot schmieren war schon schwierig, weil sie ihre rechte Hand quasi nicht mehr benutzen konnte. Und die Linke auch völlig überlastet war. Und da sie Rechtshänderin ist, ist natürlich auch mit der linken Hand vieles schwierig. Und das fing an mit Flaschen öffnen oder auch eine Dose öffnen. Also selbst wenn man jetzt sagt, derjenige kann nicht mehr Kartoffeln schälen, naja, dann macht er sich halt eine Dosensuppe. Nee, sie hat die Dosen nicht mehr aufgekriegt. Brot schmieren, wenn die Butter hart ist, ging nicht. Solche Dinge, das war einfach schwierig. Oder Fleisch schneiden ging auch nicht mehr. Was dann natürlich auch zunehmend schwieriger wurde, waren so Sachen wie selber anziehen. Ne? Also Hose zumachen, Schuhe zumachen, waren alles Dinge, die schwierig waren.
Gab es anfangs die Absprache, dass die Schwiegermutter ab und zu mit Annalena Bock und ihrer Familie zusammen ist und hin und wieder zu Besuch kommt, wurde sie sehr schnell zum Dauergast. Das hatten sich nicht nur Bock und ihr Mann, sondern auch die Schwiegermutter anders vorgestellt.
Sie hat große Hoffnungen in den Umzug gesetzt, dass sie gesagt hat, oh, wenn sie erstmal hier ist und kann uns helfen und für uns kochen und was weiß ich, und hat dann aber relativ schnell gemerkt, nee, geht nicht. Und auch der Arzt hier kann ihr zwar ein bisschen helfen mit Schmerzmitteln, mit Physiotherapie, aber kann auch nicht zaubern. Und dadurch ist sie in ein großes Loch gefallen und ist in eine ganz schwere Depression gefallen. Und das hat dann die ganze Situation einfach noch verschärft. Weil wenn man dann hier jemanden hat, der wirklich ganz viel weint und ganz viel Ängste hat, was alles verständlich ist, aber man kann in dem Moment nicht helfen. Also ich konnte ihr die Ängste nicht nehmen. Sie hat eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendeiner ihr eine Tablette gibt oder doch nochmal eine OP macht oder was auch immer. Und danach ist die Welt wieder in Ordnung.
Sobald sie ihren 5-jährigen Sohn geweckt und angezogen hatte, ging Annalena Bock jeden Morgen als erstes zu ihrer Schwiegermutter rüber, was ihr zunehmend schwerfiel.
Und es war so, dass ich jeden Morgen einmal negative Energie gleich gekriegt habe. Ne? Und das hat bei mir irgendwann tatsächlich innerlich auch zu so einer Haltung geführt, dass ich gemerkt habe, so ich will gar nicht mehr nach nebenan, ne? Ich will da jetzt nicht rüber.
Annalena Bock war froh, dass sie wegen Rationalisierungsmaßnahmen in dieser Zeit von ihrem Job in einem großen Konzern freigestellt war. Die Doppelbelastung aus Pflege und Kindererziehung war Arbeit genug.
Da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, aber ich habe tatsächlich viel an meinem Kind ausgelassen. Und das war eben, als ich das dann irgendwann gemerkt habe, habe ich gesagt, ey, Moment mal, das geht nicht. Ich habe dann irgendwie angefangen, mein Kind anzubrüllen, weil ich irgendwie von nebenan kam und irgendwie schon wieder völlig überfordert war mit dem, was ich nebenan gerade alles regeln musste. Und der Zwerg dann mit irgendwas dazwischen geschossen ist und mal wieder nicht so das gemacht hat, was er soll, was bei 5-jährigen Kindern einfach so ist. Aber ich konnte dann in dem Moment nicht mehr. Und dann ist es eben auch passiert, dass ich ihn dann irgendwie angebrüllt habe. Natürlich hat er sich zwischendurch beschwert, dass er gesagt hat, Mama, du schimpfst immer so viel, ne? Oder Mama, schrei mich nicht an. Und das ist schon heftig, wenn man dann irgendwie als Mama gesagt bekommt, ne, hör auf mich anzuschreien.
Auch ihre Ehe litt unter der Situation.
Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt im letzten Jahr hier die super harmonische Ehe geführt haben, um das mal kurz zusammenzufassen. Wenn er dann nach Hause gekommen ist, dann habe ich natürlich von ihm auch irgendwie erwartet, so jetzt kümmer du dich mal, weil ich habe schon den ganzen Tag. Und er ist aber auch dann irgendwie, hatte den ganzen Tag Stress auf der Arbeit und hat dann auch selber gesagt, boah, ich muss erstmal irgendwie eine halbe Stunde runterkommen. Und da hat es auch mehrmals natürlich geknallt.
Schweren Herzens beschlossen Annalena Bock, ihr Mann und auch die Schwiegermutter, dass es so nicht weitergehen kann. Seit einigen Wochen lebt die alte Dame in einem Pflegeheim.
Eigentlich möchte sie natürlich hier zu Hause sein. Ja, und das ist für sie und für uns unglaublich traurig, dass es halt nicht mehr geht.
Annalena Bock ist zwar erleichtert, kämpft aber hin und wieder auch mit einem schlechten Gewissen.
Ich weiß halt auch, ja, es ging nicht mehr. Und am Ende muss ich auf mich achten und ich bin erstmal für meinen Zwerg verantwortlich. Und nicht für meine Schwiegermutter.
Annalena Bock hat sich rechtzeitig Hilfe gesucht und damit die Situation für alle Beteiligten entschärft. Simon Eggert vom Berliner Zentrum für Qualität in der Pflege weiß, wie wichtig es ist, bei der Pflege eines Angehörigen für sich persönlich eine Grenze zu ziehen, wenn man merkt, ich kann nicht mehr. Spannungen können auch schnell eskalieren und in Gewalt in beide Richtungen münden. Eggert forscht mit seinem Team unter anderem zum Thema Gewalt in der Pflege.
Insgesamt dominiert die psychische Gewalt eher in der Pflege. Das heißt, es geht um verbale Entgleisung, Erniedrigung, Anschreien, Einschüchtern zum Beispiel. Nur ein Teil von dem, was in der Pflege dann als Gewalt verstanden wird, ist letztlich auch rechtlich verboten. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht zulässig, jetzt eine ein Schluss von dem Begriff Gewalt in der Pflege auf Straftaten oder Ähnliches zu ziehen.
In einer Befragung, die Simon Eggert und seine Kollegen durchgeführt haben, gab knapp ein Drittel der pflegenden Angehörigen an, in den vergangenen 6 Monaten mindestens einmal psychische Gewalt angewandt zu haben. 12% hatten sogar körperliche Gewalt ausgeübt und 11% sagten, dass sie ihren Angehörigen vernachlässigt hatten. Simon Eggert geht davon aus, dass diese Zahlen noch deutlich zu niedrig sind.
Wir haben das da eigentlich aus Forschungssicht mit einem unheimlichen Dunkelfeld zu tun. Es ist auch ein Tabufeld, denn wenn Sie Menschen fragen, hast du dieses oder jenes getan, und sie ahnen schon, na, das ist vielleicht nicht so ideal gelaufen, dann haben sie natürlich auch Sorge, das überhaupt so anzugeben. Und dann bekommt man Ergebnisse, die eigentlich nicht das widerspiegeln, was in der Realität so abläuft.
Ausgeübt wird Gewalt nicht nur von Angehörigen gegenüber Pflegebedürftigen, sondern auch andersherum. Besonders groß ist die Gefahr dafür, wenn der Pflegebedürftige unter Demenz leidet, dadurch häufig verwirrt ist und seinen Angehörigen beispielsweise zeitweise nicht mehr wiedererkennt. Pflegende Angehörige finden in solchen Situationen Hilfe bei Krisentelefonen und spezialisierten Beratungsstellen. Nach Postleitzahlen sortiert sind die beispielsweise in der Beratungsdatenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege unter www.zqp.de zu finden.
Na Mama, liegst du schon im Bettchen?
Ja.
Guckst du noch ein bisschen was?
Ja, guck mal, eine Stunde, klar. Machst du mir noch eine Stunde, Kind?
Ja. Brauchst du noch was zu trinken?
Nee, hab ich noch, aber du könntest mal nachgucken, ob mein Wasser da noch reicht.
Gut, okay, dann mache ich dir noch eine Stunde.
Ja.
Und umgezogen bist du ja schon. Ja. Hast du schon alleine geschafft?
Und ob Lukas mir nachher mal jetzt den Eimer drin nachher mal rausbringt.
Machen wir, sag ich ihm Bescheid.
Ja, gut.
Gut, ich komme dann gleich, ich gehe kurz hoch zu Luisa, bring ihr noch was und dann komme ich runter und mach dir dein Essen, ja?
Ja. Okay, gut. Danke dir.
Dann bis später.
Bis später.
Für Susanne ist die Arbeit noch nicht ganz vorbei.
Also ich mache ja abends noch Büro, ne, wo ich mich dann auch mit den Kunden noch befassen muss und das und das und das und das. Rechnung schreiben, Pläne machen, wie wird gearbeitet. Ja, dann lege ich mich ins Bett und dann gucke ich tatsächlich abends noch ein bisschen Fernsehen, ja. Also das brauche ich, um runterzufahren.
Ne? Das
also,
guckst du so.
Ein Dr. House, ich weiß nicht, sagt dir das was? So, das, da bin ich voll der Fan von, aber da kann man auch so ein bisschen, ich habe echt viel von dem gelernt, so, ja.
Spätestens um 8:30, kurz nachdem ihre Tochter eingeschlafen ist, macht Susanne dann das Licht aus. Ehemann Lukas ist um die Zeit noch bei der Arbeit in der Konditorei. Als erholsam empfindet Susanne die Nächte schon lange nicht mehr.
Nee, also ich habe schon seit Jahren Schlafstörungen, also ich stehe auch früh morgens auf, als wenn ich gar nicht geschlafen habe.
Zu viele Dinge gehen ihr am Abend durch den Kopf.
Habe ich heute alles? Habe ich daran gedacht? Habe ich daran gedacht? Für morgen stehe ich dann schon, ne, wie mit so einem PC auf. So, jetzt machst du erstmal das, dann musst du das, dann musst du das machen. Dann hast du noch den Kunden, den darfst du nicht vergessen. Also man funktioniert eigentlich nur noch. So.
Spätestens um 6 Uhr beginnt für Susanne am nächsten Morgen ein neuer Tag.
Generation Sandwich zwischen Kinderbetreuung und Altenpflege, das war ein Feature von Katharina Schröder. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Frank Mehrfurth, an der Technik saß Andreas Krause, es sprach Adam Nüm.